Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Andreas Gerlach.
Und der Frage:
What has he got in its pockets?
Was hat es in seiner Tasche? Bei Bilbo Beutlin, um den es in der Szene aus dem Hobbit-Film geht, ist es der Ring der Macht. Da hängt natürlich die Messlatte ziemlich hoch. Können Sie mithalten, Herr Gerlach? Was haben Sie in Ihrer Tasche?
Ich kann nicht mithalten, fürchte ich. Ich habe in meiner Tasche, wie die allermeisten Menschen wahrscheinlich, auch relativ banale Dinge, die für die meisten Menschen genauso gewöhnlich sind wie alle anderen Dinge, die auch sie in der Tasche haben, aber die für mich natürlich, zum Beispiel habe ich ein Notizbuch drin. Das ist ein gewöhnliches Notizbuch. Für mich ist es natürlich sehr, sehr wichtig, aber für andere Leute ist es wahrscheinlich nur ein Notizbuch oder eine kleine Tasche mit, was weiß ich, kleinen Sachen drin, einem Sekundenkleber und Kabelbindern und Pflastern, weil man die immer mal wieder braucht oder solche Dinge. Ich habe da so Kram eben in meiner Tasche, wie viele andere.
Ich habe keine Kabelbinder und Sekundenkleber dabei. Wo braucht man die?
Na, ich habe erst vor einigen Wochen eine Freundin damit ihren Fahrradgepäckträger festmachen können, der irgendwie nicht mehr gehalten hat. Und das war schön. Da habe ich endlich gemerkt, warum ich die überhaupt dabei habe.
Ah, okay, Sie an. Sie haben vorgesorgt. Und Sie haben vor wenigen Jahren das Buch Das verschachtete Ich geschrieben. Da geht es um die Faszination dafür, was Menschen mit sich herumtragen und vor allem für den Raum, in dem sie das tun, nämlich ihre Taschen. Sie haben da vielleicht sogar schon einen Trend vorausgeahnt. Derzeit sind nämlich Videos sehr beliebt, in denen Prominente den Inhalt ihrer Taschen vorstellen. Haben Sie sich das mal angeschaut? Zum Beispiel die In the Back-Reihe auf YouTube der Modezeitschrift Vogue?
Die habe ich angeschaut, ja. Die sind natürlich wirklich sehr faszinierend und gerade für mich. Und sowas gibt es untergründig in Foto-Communities online, gibt es das schon einige Jahre. Und das hat auch mich sehr inspiriert, dieses Buch zu schreiben, weil da die Leute auch ganz radikal und auch nicht ganz so sehr wie bei der Vogue, wo man manchmal das Gefühl hat, das ist auch ein bisschen Werbung oder ein bisschen Selbstdarstellung, wo die Leute wirklich bis zu den Flusen und den zerknüllten Zettelchen, die man in der Tasche unten drin hat, alles auspacken und da radikal ihr Leben ausbreiten gewissermaßen.
Sie sagen radikal ihr Leben ausbreiten. Das habe ich eben auch gedacht, als Sie von den Kabelbindern und den Gepäckträger erzählt haben. Erzählt das, was wir mit uns herumtragen, nicht automatisch auch etwas über uns?
Ganz, ganz arg. Das ist, würde ich sagen, und so habe ich es auch versucht in meinem Buch auszudrücken, unsere Taschen oder unsere Intimräume, das können auch irgendwelche Schubladen sein, irgendwelche Schuhschachteln, die wir weit unter das Bett schieben oder sowas, die sind wirklich ein Teil von uns. Die erzählen nicht nur etwas von uns, sondern da sind auch Dinge drin, die fast körperliche Erweiterungen von uns sind. Die sind so eng mit Erinnerungen und mit Emotionen verbunden, dass man sie fast nicht unbedingt als ganz getrennte Dinge sehen soll, sondern als ganz, ganz intimes, fast organisches Eigentum.
Wie das funktioniert und was das ist, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich möchte jetzt erst noch auf ein paar Beispiele eingehen. Zum Beispiel Olaf Scholz, der hat ja jetzt auch seine Tasche offenbart auf Instagram. Ja. Und da waren es, oh Wunder, nur eine Lesebrille, Tageszeitung und Akten. Was kann man denn anhand dessen über ihn erfahren?
Also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube es ihm nicht so richtig. Nee, das will ich nicht, aber andererseits ist es ja auch so, dass er sagt, dass er diese Tasche, diese ganz abgewetzte, nicht besonders staatstragende Aktentasche schon seit vielen Jahrzehnten benutzt, sagt er. Die ist ihm offensichtlich ein sehr wichtiger Gegenstand. Und wenn er die schon so lange benutzt, würde ich sagen, dass er da, wie wir alle auch, dann noch andere Dinge drin hat. Und wenn es nur irgendwie ein Kugelschreiber, ein Handy und ein, was weiß ich, Pfefferminzdrop oder sowas ist. Also das wirkt schon und das entspricht ja auch ganz seinem Image sehr geschäftsmäßig gewissermaßen. Eine Lesebrille, Akten und Tageszeitungen, das ist so sein Geschäft als Kanzler. Aber ich glaube fast, dass er, wenn er schon so eine Tasche hat, die ihm so nahe und so wichtig ist, dass da schon auch noch andere Sachen drin sein sollten, ohne ihn der Lüge zu bezichtigen, würde ich da doch gerne nochmal genauer reinschauen. Aber das geht natürlich nicht.
Nee, aber interessant, dass die Tasche so wichtig immerhin ist. Also das stützt zumindest Ihre These des Intimsraums, der Raum an sich. In Ihrem Buch erzählen Sie spannend, wann diese Faszination für Menschen und ihre Taschen bei Ihnen losging und vor was für ein Rätsel künftige Archäologen stehen, wenn sie den Berliner Tiergarten ausgraben. Lösen Sie doch bitte an dieser Stelle dieses Rätsel für Sie.
Ich habe einmal eine Stadtführung gemacht in Berlin, die von einem Obdachlosen zum Teil gemacht wurde. Und der hat erzählt, dass eben als obdachlose Person man nicht nur keinen Ort für sich selber hat, sondern auch keinen Ort für seine Taschen und für seine Dinge und seine Gegenstände und dass man sich eben auch kein Schließfach leisten kann und dass man aber trotzdem, eben weil man den Job hat, gewissermaßen den ganzen Tag sehr viel herumlaufen muss in der Stadt, um Dinge zu erledigen, um zu schnorren, Pfandflaschen zu sammeln oder sowas. Und deswegen, sagte er, vergraben viele Obdachlose den Tag über ihre Taschen im Tiergarten oder wahrscheinlich auch in anderen Parks und vergessen die dann oftmals, wo der Ort ist, weil sie schnell weg müssen oder weil sie eine Selbstmedikamentisierung betreiben, die halt auch vergesslich macht und sowas. Und deswegen sind im Tiergarten wohl Dutzende oder Hunderte dieser hochfaszinierenden Taschen von diesen sehr mobilen Menschen vergraben. Und die werden eines Tages wahrscheinlich wirklich irgendwie die Archäologen ein bisschen vor Rätsel stellen.
Also ich höre schon raus, Sie würden gerne in die Tasche von Olaf Scholz gucken. Sie finden auch diese Taschen da im Tiergarten interessant, die da vergraben sind. Aber Sie sind dann damit nicht alleine. Ich meine, es gucken 1 Million Leute sich diese In-the-Back-Videos an. Ja. Warum schätzen Sie, finden es Menschen so interessant zu erfahren, was andere in ihren Taschen haben?
Ich glaube, wenn man darüber so weit in Menschen reingucken kann, wie es nur geht, wenn man daran so sehr die Persönlichkeit und das Individuum erkennen kann, wie wenig anderes. Wir können nicht in die Köpfe von anderen Leuten reinschauen, wir können ihre Gedanken nicht lesen, aber wir können ihnen in diesen Taschen so nahe kommen, wie es nur geht. Auch wenn es natürlich eindeutig was Voyeuristisches hat, ist es doch so, dass diese Taschen eben eine Faszination für mich auf jeden Fall ausüben.
Und das kann auch ins Politische gehen. Wer früher aus der BRD in die DDR oder beispielsweise heute auch aus Israel ausreisen möchte, der kennt es, das Durchsuchen der Tasche. Warum lassen sich Ihrer Ansicht nach Prominente auf YouTube freiwillig dazu hinreißen, was beim Grenzübertritt oft als Verletzung der Intimsphäre wahrgenommen wird?
Weil sie einem dadurch nahe kommen können. Es ist egal, wie wir jetzt dazu stehen, was Olaf Scholz in der Tasche haben mag. Es war ein selten naher Moment von ihm. Er ist ja doch eher sonst ein sehr kühler Typ irgendwie und betont es auch sehr, dass er da ganz businessmäßig unterwegs ist. Aber da ist man ihm irgendwie für einen kurzen Moment halbwegs nahe gekommen. Ich glaube, dass das vielleicht nicht mal unbedingt bewusstes Kalkül ist, aber doch etwas, was er natürlich in Kauf nimmt, dass man da das Gefühl hat, ach ja, schau, das ist ein Mensch, der hängt an Dingen, der hängt an seiner Tasche, auch wenn andere die nicht unbedingt so mögen.
Sie rekurrieren in Ihrem Buch ja auch auf die wahrscheinlich berühmteste Szene aus Sigmund Freuds Psychoanalysepraxis. Da nestet während einer Sitzung seine Patientin Dora K. immer wieder an ihrer Handtasche rum. Man kann sich schon denken, dass Freud dieses Verhalten irgendwie auf verdrängte Sexualität herunterbricht, aber ist das eigentlich so abwegig, die Handtasche als symbolischer, ich glaube, Sie haben es eben auch schon Intimsraum genannt, als Auslagerung unseres Körpers?
Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, dass er da schon recht hat. Es ist ganz spannend, wie dieser Fall Dora, wie es ihr immer darum geht, ihre Intimräume zu verteidigen und sie zu schützen auf eine Weise. Das ist nicht nur diese Tasche, das ist auch ihr Zimmer und ihr Schreibtisch und sowas. Da versucht sie immer wieder genau das zu schützen vor diesen Blicken von Freud und von ihrem Vater und von dem Mann, der gerne ihr Liebhaber gewesen wäre. Und das ist ein ganz intensiver Fall, finde ich, wenn man ihn danach liest, nach diesen Intimräumen, weil man da sieht, wie wichtig es für Menschen ist, diese Räume zu haben und zu verteidigen und sie auch aufrechtzuerhalten und nicht zuzulassen, dass da fremde oder ungewollte Blicke reinfallen. Ich finde es ganz schwer auszudrücken, aber mit diesen Taschen, die sind fast was eben Organisches zu uns.
Was Organisches und damit auch irgendwie was Materielles. Aber denken Sie, dass dieser Intimraum unbedingt materiell sein muss? Oder kann das nicht auch schon unser Handy sein, das ja längst viele Funktionen übernommen hat, die früher unsere Taschen inne hatten?
Ganz, ganz bestimmt. Tagebücher können sowas natürlich sein. Und heute ist es mit den Handys natürlich nochmal eine ganz neue Stufe stärker geworden, weil Handys sind ja auch die Gegenstände, die an Flughäfen bei Kontrollen auch durchsucht werden können. Da muss man sich auch bereit erklären, das Passwort einzugeben, wenn die das wollen und sowas. Das heißt, es sind genau auch die Orte, die staatlich oder wie soll man sagen, an so einem Flughafen fast halb totalitär irgendwie erzwungen werden, dass man da reinblicken lässt von einer übermächtigen Institution.
Ich habe noch eine modische Frage. Bei Freud ist die Handtasche als Symbol für die Vagina ja klar gegendert. Es gab in den über 100 Jahren seitdem viele Versuche, aber so richtig durchgesetzt hat sich die Herrenhandtasche nicht. Was denken Sie, warum?
Das finde ich sehr schwer zu sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich auch sagen würde, dass die Herrenhandtasche sich nicht durchgesetzt haben mag, aber dass doch irgendwie sowas wie Olaf Scholz Aktentasche ein sehr maskulines Accessoire ist, von dem man ganz streng genommen den Unterschied zu einer Frauenhandtasche jetzt nicht richtig feststellen könnte, wenn man mal ein bisschen mit Distanz drauf schaut. Und lange Zeit in der Geschichte waren Taschen tatsächlich eine eher männliche Angelegenheit, weil Männer diejenigen waren, die Geld dabei hatten, die Schlüssel hatten oder so etwas, die irgendwie mobiler und auch aktiver und souveräner waren. Und die Frauenhandtasche war tatsächlich ein emanzipativer Gegenstand, als er dann Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts neu aufgekommen ist, weil da eben genau die Dinge drin sein konnten, die Männer ersetzbar gemacht haben. Da konnten Frauen ihre eigenen Hausschlüssel drin haben und ihr eigenes Geld und ihre eigenen Dinge und wurden damit unabhängiger. Das heißt, die Geschichte der Tasche ist ein bisschen verworren, glaube ich, und auch nicht ganz leicht nachzuvollziehen und immer wahrscheinlich gegendert, aber doch schwer komplett zu durchdringen. Im Augenblick gelten Taschen als sehr weibliches Accessoire, das ist klar. Aber ich glaube, dass eben doch alle irgendwie Taschen haben. Wenn ich in der U-Bahn sitze und da rumfahre, dann sehe ich alle Menschen mit einer Tasche rumsitzen. Von der Handtasche bis zur großen Reisetasche oder irgendwie ein Daypack oder ein Rucksack oder so eine Messenger-Tasche. Haben alle eigentlich irgendwie.
Wichtiger Aspekt nochmal mit dem Emanzipationssymbol. Daran hat wahrscheinlich Freud nicht gedacht, als er gesehen hat, wie Dora die immer verteidigen wollte. Und das war auch schon der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Andreas Gerlach.
Wir danken fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
Corso. Kunst und Pop.